Und diese vertrauten Klänge der Mamas und der Papas kündigen es an. Es gibt wieder einen Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Und dieser Espresso-Plausch ist ein besonderer, denn ich habe ihn aufgezeichnet mit Sergei Lochthofen. Und zwar bevor die Wahl in Nordrhein-Westfalen ausgegangen ist. Es gab ja gestern am Sonntag Kommunalwahlen und das Ergebnis lautet wie folgt. Die CDU kommt auf 33,3% der Stimmen. Die SPD erreichte 22,1%. Und die AfD kam als drittstärkste Kraft auf 14,5%. Die Grünen haben 13,5% bekommen und die Linke hat zugelegt auf 5,6%, während die FDP kaum noch eine Rolle spielt mit 3,7%. Soweit das Ergebnis. Und ich wollte von Sergei Lochthofen, er kannte ja die Ergebnisse nicht ganz allgemein wissen, weswegen er denn so auf Kommunalwahlen in einem ganz anderen Bundesland, in dem Fall Nordrhein-Westfalen, schaut.
Mich als Medienmann interessiert natürlich auch, ist es immer auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das heißt, wenn man die ganzen Wochen, Monate vorher darüber redet, dass eine rechtsextremistische Partei deutlich zulegt, ob das dann auch letztlich als Werbung für sie läuft und auf diese Art und Weise dort dieser Trend, der möglicherweise schon da war, verstärkt wird. Wir haben da kein Rezept dafür. Das heißt, verschweigen, nicht drüber reden geht auch nicht, wie ich habe das ja in der DDR erlebt, indem man Widersprüche, Probleme nicht benennt, das staut sich und explodiert dann irgendwann mal. Das haben wir im Herbst 89 erlebt. Das heißt, da gibt es kein einfaches Rezept, aber mich beschäftigt das trotzdem sehr, weil ich sehe gerade, unabhängig jetzt von Nordrhein-Westfalen, in Großbritannien ist die UK Reform, das heißt also eine Partei, die am rechten Flügel ist, die den Brexit ganz stark betrieben hat und von dem jeder weiß in Großbritannien, der hat nichts gebracht, außer höhere Preise und einen schlechteren Lebensstandard. Und trotzdem, der Spitzenmann ist jetzt der absolute Shootingstar aller Umfragen. Was passiert eigentlich in den Menschen? Und was muss man tun, damit sie, sage ich, vernünftig bleiben?
Spitzenmann, um es noch nachzuzeichnen, heißt jetzt Nigel Farage. Also, und wir haben ja schon beim letzten Espresso-Plausch gesagt, dass die Menschen offenkundig schneller vergessen, als wir denken. Und eigentlich jeder Politiker, jede Politikerin darauf setzen kann, wenn ich zurücktrete, kann ich immer noch in 4 Jahren wiederkommen, weil alle vergessen haben, warum ich eigentlich zurückgetreten bin.
Das ist ein typischer Fall. Auch in Thüringen haben wir ja ein gutes Beispiel dafür, wenn der FDP-Vorsitzende plötzlich zurücktritt und sagt, ich will eine neue Partei gründen mit Frauke Petry. Da sieht man das schon durch, dieses Muster. Also Donald Trump ist wiedergekommen, Farage ist wiedergekommen. Also da gibt es etwas bei den Menschen, wenn sie Frust haben, den braucht man nur befeuern. Und der Frust wird immer stärker und dann wählen sie einen schon. Das ist ja die Situation. Das heißt, selbst Menschen, die rechtskräftig verurteilt werden. Ich sage jetzt mal, es gibt in Thüringen sicherlich Politiker, die können aus dem Landtag gehen und gleich eine Oma mit einem Rollator totfahren und dann werden sie trotzdem gewählt. Da gibt es so ein Sehnen, Wünschen, irrational zum Teil gegen die eigenen Lebensinteressen. Das haben wir vorher so in dieser Stärke nicht gehabt und im Augenblick beherrscht das die Politik nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland.
Sie schmeißen immer so Namen zu oder erwähnen so Nachrichten, deswegen überlege ich so, wir werden mal kurz diesen Nebenstrang mal aufgreifen, weil Sie eben vom FDP-Vorsitzenden, ehemaligen FDP-Vorsitzenden jetzt inzwischen gesprochen haben, damit ist Thomas Kemmerich gemeint, der angekündigt hat, dass er oft aus der FDP austritt. Jetzt habe ich es ja gerade gemacht, jetzt habe ich es öffentlich nochmal gesagt, eigentlich ist das doch keine Meldung, oder?
Naja doch, das ist ja eine schillernde Figur. Ja, allein durch den Umstand, dass er sich von der AfD hat wählen lassen, zum Ministerpräsidenten da einsam herumstand und keiner mit ihm spielen wollte, ist er schon natürlich eine historische Person deutschlandweit, also nicht nur in Thüringen. Gibt es gar keine Frage. Also es ist so ein Selfmade-Mann, der sehr davon überzeugt ist, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Vergisst natürlich, dass die große Chance seines Lebens war ja, die Mauer fiel, es kam die Treuhand, und die machte ihm die Möglichkeit oder gab ihm die Möglichkeit, einen Zugriff zu bekommen auf einen Wirtschaftsbereich, der dann später auch florierte, sodass er sozusagen auch freie Spitzen hat, wirtschaftlich, finanziell und in jeder Hinsicht in der Politik mitzumischen. Ist ja nicht selten. Ich meine, ein ganz großer Name in dem Zusammenhang ist Elon Musk. Jemand, der sagt, also ich habe das erreicht und jetzt muss ich den Rest auch noch erledigen, indem ich Parteien gründe oder Parteien vernichte oder was auch immer, um die Menschen zu überzeugen, dass das, was ich denke, ja ganz toll ist und ich in jeder Hinsicht sozusagen das einzige Richtige tue. Also das gibt es auf kleiner Ebene und ich glaube, mit so einem Fall haben wir es ja auch in Thüringen zu tun.
Wir lassen es jetzt mal bei dieser Meldung stehen. Wir gucken jetzt mal, der Espresso-Plausch ist ja im Grunde, kann man das ja auch so als ewige Fortsetzungsgeschichte sehen. Und wir müssen jetzt wenigstens noch eine Klammer drumherum machen von der Meldung vom letzten Mal. Da haben wir über die Krise in Frankreich nämlich gesprochen. Und damals haben wir ja noch gesagt, dass der Premierminister Barrot die Vertrauensfrage stellen wird. Das war am vergangenen Montag, hat er auch gemacht. Ihm wurde das Vertrauen entzogen. Er ist dann zurückgetreten. Es gibt inzwischen einen neuen Premier, Sébastien Lecornu. Die Frage ist, wir müssen ja immer uns wieder mit neuen Namen beschäftigen, die Aussprache richtig lernen. Lohnt sich das jetzt, den Namen jetzt zu kennen, oder wird das weiter jetzt ein Wechselspiel werden da in Frankreich und unsicher bleiben?
Naja, Frankreich ist für uns wichtig, das heißt, wir müssen schon jeden Namen dort merken, ob wir wollen oder nicht. Das heißt, es kann für uns sehr entscheidend werden. Wir haben irgendwann eine Präsidentenwahl, die Opposition arbeitet hart daran, vor allem die Extremen, rechts und links, dass Macron eventuell früher zurücktritt. Kritisch muss man sagen, Macron hat eigentlich immer wieder eine gute Figur auf internationalem Parkett gemacht und tolle Reden gehalten. Aber in der Substanz in Frankreich ist all das nicht passiert, was hätte sein müssen. Das heißt, die Wirtschaftslage ist nicht gut, die Finanzlage ist nicht gut. Das heißt also, praktische Dinge sind nicht so gut gelaufen. Das gehört natürlich zu einem guten Staatsmann dazu. Das heißt, ich bin ja eher Anhänger von Macron, indem ich sage, ja, Frankreich eigentlich gut positioniert in Europa, weil ich für ein stabiles Europa und ein starkes Europa bin. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, er hat die Schularbeiten einfach nicht gemacht. Und die Folge wird sein in Deutschland, umgekehrt. Wir haben nicht diese glänzenden Redner, wir haben nicht diese tollen sozusagen Auftritte. Vielleicht geht es auch mit praktischer Arbeit. Es ist die Zeit ein bisschen knapp, aber der Sommer war für diese neue Koalition in Berlin schon nicht gut. Und das werden wir möglicherweise als Rechnung schon mal bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen wirklich präsentiert bekommen.
Wir springen heute so ein bisschen hin und her im Espresso-Plausch. Das macht ja auch ein normales Gespräch, einen normalen Plausch aus zwischen In- und Ausland, aber auch zwischen, wir haben eben nach Frankreich geblickt. Jetzt blicken wir mal in die andere Richtung, nach Polen. Auch eine Meldung, die irgendwie fast wieder so ein bisschen untergegangen ist, aber sowas kann entscheidend sein. Nämlich, es sind russische Drohnen abgeschossen worden über polnischem Gebiet. Also es gibt ja den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seit 3,5 Jahren. Und da ist ja im Grunde seit Kriegsbeginn immer die Befürchtung, dass sich das Ganze mal zu einem Flächenbrand ausweiten könnte oder dass die NATO irgendwie involviert werden könnte. Polen ist NATO-Mitglied. Wie haben Sie das verfolgt? Das ist doch nach wie vor ein Tanz auf dem Vulkan.
Gar keine Frage. Also Sie haben sie ein bisschen jetzt verniedlicht. Die Meldung ist nicht untergegangen. Sie war natürlich zentral. Das, was Sie schildern, ist mehr die Berichterstattung in den russischen Medien. Das habe ich mir genau angeschaut, in den Zeitungen, im Fernsehen. Da ist das kurz mal aufgefloppt. Der Kreml hat ja ganz sozusagen explizit geschwiegen zu diesem Thema. Eigentlich ja ein Thema für Putin selbst, einen Auftritt zu machen und zu sagen, also jetzt, das haben wir gemacht, das haben wir nicht gemacht. Im Augenblick drückt man sich vor einer klaren Antwort. Man formuliert so ein bisschen wie unser eins mal in der Schule, wenn er nicht direkt lügen wollte und sagte, ja, ich war gar nicht dort, ja, so nach diesem Prinzip, und die erzählen, wir hatten nicht geplant, Polen zu beschießen, ja. Das ist natürlich jetzt Sache, kann man glauben, kann man nicht glauben, aber der Schlag war massiv ziemlich. Es kann natürlich auch eine Rolle spielen, dass die Ukraine einen Teil von diesen Geschossen elektronisch in der Luft umgeleitet haben und da sind die irgendwo anders gelandet, das kann auch sein. Teilweise natürlich, aber insgesamt ist das schon ein gefährliches Spiel mit dem Feuer und da erkenne ich doch das Muster des alten KGB-Mannes, der natürlich immer hart am Wind segelt. Ja, das heißt also immer wieder austesten, immer wieder provozieren, bis die Provokation auch zum Normalfall wird. Dann kann man vielleicht auch wie 22 in der Ukraine aus einem angeblichen Manöver heraus dann ein Land überfallen. Die müssen ja sehen, mental gesehen in Russland, auch wenn das die Polen sozusagen auf die Palme bringt, gehört Polen sozusagen zu Russland. Das heißt, das sind Slawen, die dort leben. Das ist schon sozusagen dieses panslawistische Denken seit den Zaren, alles, was mit Slawien, also mit Slawen zu tun hat, auch auf dem Balkan, das gehört eigentlich geistig, historisch in jeder Hinsicht zu uns. Polen war immer wieder auch von Russland besetzt, hat natürlich auch mal versucht, Russland zu unterjochen. Das gibt es auch in der Geschichte. Die Basiliuskathedrale und das Denkmal davor zeugen ja von dieser Zeit. Die ist gar nicht so lange her. Das heißt, es gibt eine lange wechselvolle Geschichte. Und was immer wieder vergessen wird, auch in Deutschland, am 1. September 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf Polen begann der Zweite Weltkrieg. 14 Tage später hat Sowjetrussland Polen auch überfallen. Man hat auch einen Teil des Territoriums besetzt. Das heißt, da gibt es eine alte Tradition, Polen immer wieder sozusagen zu teilen. Und ich glaube, das geistert schon noch in Moskau und im Kreml herum. Und die Vorstellung, wir müssten ja wieder unsere Soldaten überall dort stehen haben, wo sie schon mal gestanden haben. Und da sage ich, die standen das letzte Mal bis Eisenach.
Das haben Sie ja schon mal in einem früheren Espresso-Plausch gesagt, was natürlich, wir wissen es nicht, wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber ich würde es mal gegenhalten, glauben Sie nicht, dass der einzige KGB-Mann Putin... ich weiß es auch nicht, muss man auch dazu sagen, aber glauben Sie nicht, dass der einzige KGB-Mann Putin dann nicht doch seine Grenzen kennt und weiß, das ist eben doch genau die NATO-Grenze?
Nein, ich glaube es nicht mehr, weil ich 22 auch der Meinung war, der wird das nicht machen. Der will nicht Russland wieder zum Paria machen. Der will nicht sozusagen auch die ganze Bevölkerung wieder ausschließen von dem, was man das fortschrittliche Europa nennt. Ja, das heißt, sie haben 70 Jahre lang unter dieser Glocke gelebt. Manche fanden es toll, manche fanden es weniger toll. Dann kam viel Wirrnis in dem Land, aber man öffnete sich und die Russen waren plötzlich Teil Europas. Das war ja eigentlich ein wunderschöner Moment. Und jetzt ist man wieder aussässiger und hat seine besten Freunde in Nordkorea. Das heißt, das kann nicht die Perspektive für Russland sein, aber das ist sie im Augenblick. Trotzdem gehe ich fest davon aus, im Interesse der Machterhaltung, und Putin schwadroniert ja schon mit Xi Jinping, ob man sich vielleicht auch bis 100 oder 120 Jahren leben kann. Ja, also die unterhalten sich echt untereinander über so etwas. Das haben wir ja durch einen Zufall, dass ein Mikrofon nicht aus war, jetzt mitbekommen bei diesen Feierlichkeiten. Das heißt, dass diese Menschen durchaus in andere Kategorien denken, die wir uns nicht vorstellen können. Und da ist auch die Frage, werden die Amerikaner wegen Polen einen Weltkrieg riskieren? Und da sagen die im Kreml nein.
Haben Sie doch eine gute Nachricht, Herr Lochthofen, die Sie loswerden möchten?
Ich muss eine loswerden. Es haben die meisten Menschen gar nicht mitbekommen. Aber ab Dezember, so wie ich es richtig verstanden habe, können Sie sich hier in Erfurt um 9 Uhr am Hauptbahnhof in einen Zug setzen.
Mhm. Das konnte ich auch jetzt schon, ja?
Ja, und sind um 15 Uhr in Paris.
Ja, das ist aber toll. Das ist wirklich toll.
Ja. Also ich sag mal, es gab ja schon zu DDR-Zeiten den Zug Krakau-Paris, der hier durchkam. Wir durften noch nicht zusteigen, zumindest in Eisenach müssen wir spätestens raus, ja, sag ich mal. War ja ein Zug, der auch hier hielt und natürlich auch regionale Dinge damit erledigt worden sind. Manche Leute sind damit zur Arbeit gefahren, aber eben in Eisenach musste man raus und konnte nicht weiter. Jetzt können wir weiter. Und dass das sozusagen möglich ist, bei allen Kritik, die man der Bundesbahn gegenüber hegen kann, sozusagen, aber dass man in 6 Stunden, top, das ist doch eine tolle Nachricht.
Das ist wirklich eine gute Nachricht. Ich finde es wirklich schön, dass Sie noch Bundesbahn sagen. Also jetzt heißt es ja Deutsche Bahn, aber Bundesbahn hieß sie ja in der Tat mal. Und ich nehme an, ich höre raus, im Dezember sind Sie wahrscheinlich dann in Paris gleich.
Ich weiß es noch nicht, weil ich zu Paris ein sehr schönes Verhältnis habe und mir sage, nach Paris kannst du auch mal im Rollstuhl fahren. Das lässt sich organisieren. Das heißt, wenn du freie Zeit hast, dann versuch noch mal was zu erledigen, wo du noch laufen musst. Ja?
Also ich finde es gut, ich höre raus, Serge Lochthofen hat noch Pläne, auch im höheren Alter. Das klingt gut und vielen Dank, Herr Lochthofen.
Ich bin noch nicht 90, jetzt ist aber Schluss. Ja? Also, ich bin
Ü70. Das halten wir fest, Ü70, aber U80. Das halten wir fest. Also
ja, das war. Ja, U80, okay, dass wir das vielleicht gelten. Aber es ist ja heutzutage, also wenn du halbwegs gesund bist, kann man das schon alles ertragen, ja.
Herr Lochthofen.
Die täglichen Schmerzen. Alles klar.